Es geht ja nicht nur um Kinder haben, es geht ja auch darum, dass das Leben an sich so viele Facetten hat. Und dass auch wenn man seinen Beruf gerne macht, es doch schade ist, dass es an der Klinik oft nur geht, wenn man nur noch das eine macht.
Wie ist es so, als junge Assistenzärztin in einer Rettungsstelle anzufangen? Vermutlich ist einem dabei nicht wirklich oft zum Lachen zumute. Trotzdem gibt es jetzt einen Roman, der genau diese Situation mit ziemlich viel Humor aufbereitet. Geschrieben hat ihn unsere heutige Gästin. Ihr Pseudonym heißt Eva Mirasol. Und wenn sie nicht gerade Bücher schreibt, dann arbeitet sie als Ärztin, genauer gesagt als Internistin und Endokrinologin. Und tatsächlich geht es in dem Buch viel auch darum, wie man speziell als Frau mit diesem Rettungsstellenalltag zurechtkommt. Bevor wir mit Eva sprechen, noch eine kleine Spoilerwarnung. Natürlich wird es in diesem Gespräch sehr viel um den Inhalt des Buches gehen. Wer also den Roman Staying Alive erstmal lesen möchte, der hebt sich diese Folge von Frau Doktor Übernehmen Sie vielleicht für später auf. Hallo Eva, ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können und du meine Gästin bist. Herzlich willkommen.
Hallo Julia, ich freue mich auch, dass ich da bin.
Mein Name ist Julia Rotherbel. Ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Zuhören.
Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Eva, meine erste Frage ist natürlich, wie man als Ärztin dazu kommt, einen Roman zu schreiben. Also dass quasi man Fachliteratur publiziert, ist, glaube ich, gängiger als tatsächlich eben einen Roman. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Also wie du schon richtig sagst, ich bin Ärztin, Fachärztin für Innere Medizin und habe eine ganze Weile lang in der Rettungsstelle gearbeitet und hatte danach dann meine Facharztprüfung gemacht und das erste Mal so eine kleine Pause zwischen dem Job in der Rettungsstelle und dann dem nächsten Job. Und da bin ich in Berlin auf so eine Lesebühne gegangen, so eine private Veranstaltung. Okay. Oder also privat auf die Lesebühne gegangen, öffentliche Veranstaltung natürlich. Und da war so ein offenes Mikrofon, wo man auch ohne zu diesem Ensemble zu gehören seine Texte vortragen konnte. Und da habe ich gehört, wie das jemand gemacht hat und das hat mich irgendwie gereizt. Und dann bin ich nach Hause und habe relativ kurz danach, ein paar Tage später, mal selber einen Text geschrieben. Der hatte gar nichts mit Medizin zu tun, einfach so eine Alltagsbeobachtung. Mhm. Und dann habe ich mich da mal raufgetraut auf die Bühne mit dem offenen Mikro und es hat super geklappt und hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben beim Schreiben und habe immer mal wieder, habe mir dann irgendwann selbst eine Lesebühne gesucht, wurde Mitglied und habe dann so kleine Kolumnen geschrieben, mal für die Taz und irgendwann mal für die Mitgliederzeitschrift der Berliner Ärztekammer, Berliner Ärztinnen heißt die. Und dann habe ich gemerkt, ich habe viele Ideen und ich würde gerne mal was Zusammenhängendes schreiben und wie gesagt, völlig abseits von Fachliteratur, eigentlich ja Prosa oder was die Leute eben abseits von diesem Wissensfaktor unterhält. Und ja, so kam das dann.
Du hast dich trotzdem dafür entschieden, in diesem Kosmos Medizin zu bleiben. Ich habe mich gefragt, ob auch ein Grund dieser Entscheidung war, dass du bestimmte Dinge auch einem breiteren Publikum zugänglich machen möchtest. Zum Beispiel, wie krass eigentlich diese Einarbeitungsphasen für junge Ärztinnen und Ärztinnen nach dem Studium sind oder auch welchen Spießrutenlauf Ärztinnen bei Bewerbungsgesprächen ausgesetzt sind teilweise. Ist dem so? Also hattest du auch das Bedürfnis, da eine Art Message zu setzen?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe, wie gesagt, auch viel anderes oder viele Texte schon zu anderen Themen geschrieben, aber es kam schon immer wieder so ein bisschen durch, dass der medizinische Alltag, der mich natürlich beschäftigt, weil das ja mein Beruf ist, dass da mir immer wieder Sachen aufgefallen sind, die ich dann irgendwie literarisch verarbeiten wollte. Und genau die Themen, die du ansprichst, dass die fehlende Einarbeitung und die Herausforderungen, denen man dann da auch als Frau ausgesetzt ist, das hat sich auch ganz gut geeignet für so Texte und auch für die Bühne. Und da habe ich dann auch immer viele Reaktionen bekommen von Leuten, die es ebenfalls so kennen, die sagen, ja, genau so ist es mir auch ergangen. Oder aber auch Leuten, die fernab dieses Berufszweiges sind, die sagen, ja, krass, dass das im Jahr 2022, 2025 immer noch so ist.
Wie hast du das denn erlebt, also jetzt zum Beispiel diese Einarbeitungsphase bei dir persönlich? Die Protagonistin im Buch fühlt sich so habe ich es interpretiert, sehr oft alleingelassen, an manchen Stellen überfordert. Wie hast du das selbst erlebt?
Tatsächlich ganz ähnlich. Also der Roman, der ist fiktiv. Das heißt, es gibt die Protagonistin so nicht, aber die basiert natürlich auf dem, was ich erlebt habe und dem, was ich auch von vielen anderen Leuten gehört habe. Und gerade dieses Thema Einarbeitung, das ist natürlich noch mal ein bisschen zugespitzt in dem Roman, aber das würde ich schon so unterschreiben. Das ist mir auch so gegangen und ich kenne fast niemanden, der das anders erlebt hat. Da kommt der erste Dienst eigentlich immer zu einem Moment, wo man noch nicht richtig vorbereitet ist. Und gar nicht mal nur medizinisch, sondern auch so ganz allgemein von dieser Rolle, die man da auszufüllen hat und auch organisatorisch, weil man ja viele Dinge in der Nacht anders regeln muss als am Tag. Dann ist der Ultraschall, wird da anders angemeldet, das Röntgenbild, muss man jemanden anders anrufen und man ist dann da in der Regel alleine oder maximal zu zweit, aber mit so vielen Aufgaben, dass doch eben viel alleine stattfindet. Und da hat man dann zum Teil nach wenigen Wochen, in dem Roman nach einem Tag, einfach viel zu viel Verantwortung angesichts der Tatsache, dass für beide Seiten ja unglaublich viel auf dem Spiel steht.
Ja. Ist es denn für Frauen dann nochmal eine spezielle Herausforderung als für Männer? Denn grundsätzlich ist wahrscheinlich dieses Überfordertsein und Alleingelassensein als Assistenzärztin oder Arzt natürlich für beide Geschlechter gleich.
Ja, also ja und nein. Also es ist für beide gleich und auch die männlichen Kollegen, das haben auch viele mir erzählt, haben gerade in diesen Funktionsbereichen, Intensivstation, Rettungsstelle auch so eine Phase immer durchgemacht am Anfang, wo sie sich allen gegenüber auch dem Pflegepersonal so ein bisschen erstmal beweisen müssen. Mhm. Aber als Frau kommt schon noch dazu, dass man gerade, wenn man so jung ist, zu Beginn der Ausbildung immer noch mal ein bisschen mehr dafür tun muss, dass man überhaupt ernst genommen wird. Also dieses Thema, wann kommt denn der richtige Arzt oder überhaupt der Arzt oder die richtige Ärztin, weil man eben aussieht oder man automatisch zu den Pflegekräften gesteckt wird. Das ist ein großes Thema am Anfang. Und das ist vor allem deswegen dann problematisch, wenn man vielleicht auch mal unliebsame medizinische Entscheidungen kommunizieren muss oder ja in ein bisschen brenzligen Momenten, wo es mal schnell gehen muss und wo man auch irgendwie auf die Mitarbeit der Patientin und der Patienten angewiesen ist. Ne? Wenn die einem dann nicht vertrauen oder denken, ach, die hat ja irgendwie gerade erst ihre Schule abgeschlossen und sollte doch vielleicht nochmal Praktikum lieber machen, dann ist das problematisch.
Wie bist du denn selber damit umgegangen? Also so wie die Protagonistin, die einfach gehandelt hat, also Wie hast du diese Situationen gehandhabt?
Also ich glaube ganz unterschiedlich. Ich habe mich tatsächlich mal so ganz am Anfang bei einer Visite einem Patienten gegenüber so ungeschickt vorgestellt. Also da war ich wirklich auch selber in meiner Rolle noch so wenig zu Hause. Da habe ich so rumgestottert und so gesagt, ja, also ich bin jetzt ihre Ärztin. Und da hatte der dann so gesagt, ja, aber das macht doch nichts. Und da musste ich dann auch lachen, weil ich konnte ihn auch so ein bisschen verstehen. Da war ich einfach auch, da war ich selber unsicher. Und diese Momente, da kann man dann auch vielleicht gemeinsam so ein bisschen drüber schmunzeln. Und ansonsten habe ich einfach versucht, dass ich irgendwie gut vorbereitet bin, jetzt zum Beispiel den Visiten. Oder dass ich eben mir vorher auch ganz bewusst gesagt habe, ja, es gibt so ein Faktor, der bei Frauen immer noch mal überwunden werden muss, eben dieses nicht so sehr gut, nicht so ernst genommen werden, das lasse ich jetzt nicht so an mich ran. Das ist mir jetzt ein bisschen egal. Und wenn jemand denkt, ich bin die Schwester, dann ist das halt so. Ich kann ja auch nicht ändern, was in den Köpfen der Menschen drin ist, die jetzt deutlich älter sind, zum Beispiel als ich oder wir, die einfach damit groß geworden sind, dass es kaum weibliche Ärztinnen gibt. Und das darf man nicht alles dann so nah an sich ranlassen, weil sonst lässt man sich da auch verunsichern. Und die Protagonistin, die hat natürlich, da habe ich so ein bisschen so einen dauerhumoristischen Blick mit drauf mitgegeben, den ich natürlich ich selber jetzt nicht durchgängig so hatte, weil man steckt ja in der Situation drin. Also man ist ja leider oder zum Glück nicht ganz so abgeklärt.
Aber trotzdem ist Humor, glaube ich, in dem Buch, auch was diese Fußnoten anbetrifft, irgendwie so ein Mechanismus, um das alles irgendwie mit dem allem umzugehen. Aber ja, das würde ich gerne noch später besprechen. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt, weil du uns verraten hast, das autobiografischste an dem Buch ist dieses Kapitel über Bewerbungsgespräche.
Ja, tatsächlich.
Genau, also es gibt zum Beispiel eine Fußnote, in der du schreibst, eine prämenopausale Bewerbung ist die Bewerbung eines Menschen mit Gebärmutter, der hormonell in der Lage ist, schwanger zu werden und daher jederzeit Kinder kriegen kann. Eine tickende Zeitbombe sozusagen. Also hast du tatsächlich das so wahrgenommen, dass Frauen, die quasi in einem gebärfähigen Alter sind, wie man so schön sagt, bei den Bewerbungsgesprächen sich mit Fragen konfrontiert sehen, die man eigentlich nicht stellen sollte?
Ja, auf jeden Fall. Also bei fast jedem meiner Vorstellungsgespräche kam irgendwie das Thema Familienplanung auf. Mhm. In der einen oder anderen Form verklausuliert. Beim einem Vorstellungsgespräch wurde ich mal gefragt, ob es irgendeinen Grund gibt, der hinderlich sein könnte, dass ich am Dienstsystem teilnehme. Und ich hatte noch kurz gedacht, so, ach cool, da gibt es einen Grund, dass man nicht teilnehmen müsste, bis ich dann irgendwie gecheckt habe, dass das so der Umweg war. Und dann kam die Frage nach der Familienplanung.
Okay.
Und dann habe ich auch mal eben diesen Satz gehört, deswegen sage ich autobiografisch der Teil, der fiel auch wirklich mal so, von wegen, wir haben hier nicht auf Sie gewartet als Frau und wir haben hier Männer, die sind bereit, 24 Stunden am Tag zu arbeiten. Und das waren schon so absurde Momente, in denen ich jetzt auch nicht maximal schlagfertig war, weil erstens ist man ja in einem Abhängigkeitsverhältnis, man wollte ja bis vor kurzem auch den Job noch haben. Und zweitens, ja, also diese schlagfertigen Dinge fallen einem ja auch oft erst danach ein. Und ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass egal, wen ich da gefragt habe von meinen männlichen Kollegen und Freunden, dass das Thema eigentlich nie aufkam. Mhm. Und bei ganz vielen Freundinnen und Kolleginnen schon und bei mir irgendwie auch wirklich fast immer.
Mhm. Es ist ja tatsächlich so, dass der Moment, wenn eine Ärztin ein Kind bekommt, oft mit einem Karriereknick einhergeht. Wie war das denn bei dir? Du hast selber zwei Kinder. Wie hat sich das bei dir auf die Karriere, den Berufsweg ausgewirkt?
Ja, bei mir war das vielleicht so ein bisschen insofern entschärft, die Situation, als ich meine Kinder eher spät bekommen habe, sprich nach dem Facharzt. Das heißt, ich war schon Fachärztin für innere Medizin und ich hatte jetzt ohnehin zu dem Zeitpunkt nicht den Wunsch, jetzt da an der Klinik groß Karriere zu machen. Ich hatte da schon so ein bisschen diese Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt und mir war auch klar, dass das Zeit in Anspruch nimmt und dass man dann auch irgendwie gucken muss, wenn man dann auch noch Familie will und noch arbeiten, dann kann man nicht alles auf 100% machen. Insofern hat sich für mich jetzt nicht die Frage gestellt, werde ich jetzt Oberärztin oder kriege ich ein Kind? Aber wenn das sich nicht sowieso alles anders ergeben hätte, hätte die sich durchaus stellen können, weil es geht einfach schwer parallel. Und sogar ich, die ich jetzt da noch in dem, zwar Fachärztin, aber in dem stationsärztlichen Bereich irgendwie tätig war und damit eigentlich auch entbehrlich, ich hatte da jetzt keine Leitungsfunktion, sogar ich hatte das Gefühl, dass ich damit erstmal so ein bisschen auch auf so ein Nebengleis abgeschoben wurde, so von wegen, naja gut, das lohnt sich jetzt gar nicht mehr so richtig, du bist ja jetzt eh schwanger und dann bist du eh erst eine Weile raus und dann hieß es im Gespräch auch mal, ja guck erst mal, die meisten kriegen ja noch eins, ob du überhaupt wiederkommst und so. Also das ist natürlich jetzt, ich kam dann wieder und bin dann nochmal schwanger geworden, das heißt es stimmte und es stimmte auch wieder nicht, aber das sind natürlich so Dinge, die man eigentlich, die eigentlich auch übergriffig sind, ne, in so einem Gespräch zwischen Chef oder Oberarzt und einem selbst, weil das ja auch so private Lebensbereiche betrifft und irgendjemand muss ja auch die Kinder kriegen. Also alle wollen Kinder, alle brauchen Kinder, aber die Leute, die sie kriegen, die sollen es irgendwie so nebenher machen. Es ist schon, finde ich, wirklich ja eine ungute Kommunikation.
Hat es eine Rolle gespielt bei deiner Entscheidung, nicht mehr in der Klinik zu arbeiten?
Also jetzt auf jeden Fall. Jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass mit zwei kleinen Kindern, die an sich auch ein Mehrwert sind, wo man sagt, man möchte da gerne Zeit verbringen und eben diesem zeitraubenden Hobby oder Leidenschaft des Schreibens, was ich auch einfach jetzt, was ich nicht mehr aufgeben möchte, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt auch noch Dienste machen muss und jeden Feiertag und jedes Wochenende irgendwie aushandeln muss oder irgendwie absprechen, dass es für mich persönlich dann der Preis zu hoch ist. Einfach ein bisschen schade finde ich es, weil ich schon auch gerne an der Klinik war und weil ich die Arbeit dort aus vielen anderen Gründen sehr geschätzt habe. Aber der Preis, wie gesagt, ist sehr, sehr hoch, auch was das Privatleben allgemein anbelangt. Das sage ich immer auch noch gern, auch Freunden, die jetzt nicht in dem medizinischen Bereich arbeiten. Es geht ja nicht nur um Kinder haben. Es geht ja auch darum, es gibt ja viele Menschen, die entweder, die vielleicht auch keine wollen oder für die es zu einem gewissen Zeitpunkt noch kein Thema ist. Es geht ja auch darum, dass das Leben an sich so viele Facetten hat. Und dass auch wenn man seinen Beruf gerne macht, es doch schade ist, dass es an der Klinik oft nur geht, wenn man nur noch das eine macht. Mhm. Und das finde ich jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, tatsächlich in der Gesamtgemengelage irgendwie schwierig. Und deswegen geht mein Weg jetzt in die Ambulanz mit so einem lachenden und einem weinenden Auge irgendwie.
Das Buch ist tatsächlich bei den zwei jetzt angerissenen Themen, also dieser Einarbeitungsphase und dieser Bewerbungsphase, finde ich sehr ins Eingemachte im Sinne von, zeigt auch auf, was da falsch läuft. Und dann gibt es auf der anderen Seite in dem Buch so diese Liebesbeziehung zwischen der Protagonistin und dem Oberarzt, die sich dann am Ende sehr in einem Happy End auflöst, und auch die Geschichte der ungewollten Schwangerschaft, wo es dann nicht zur angedachten Abtreibung kommen muss, sondern zu einer Fehlgeburt kommt. Warum hast du dich an diesen Stellen dafür entschieden, es quasi, wie sage ich es jetzt, sehr, sehr, sehr in so einem wohligen Wohlfühl, in so Wohlfühlmomenten, also die Fehlgeburt ist kein Wohlfühlmoment, also verstehe mich nicht falsch, aber diese beiden Dinge lösen sich so auf, also diese Probleme lösen sich auf, während die vorher beschriebenen Probleme ja sich nicht auflösen in dem Buch.
Ja, interessante Frage. Ich hatte da gar nicht so sehr das Gefühl, dass es sich so auflöst. Also das Ende ist insofern ein Happy End, weil die sich in dem Moment, in dem dann das Buch aufhört, sind die wieder zusammen und man kann irgendwie vermuten, dass es irgendwie weitergeht, aber es bleibt offen. Aber das andere Thema, wo du schon gesagt hast, wohliges Auflösen ist jetzt ja eine Fehlgeburt, auch nicht so richtig. Das ist, glaube ich, eher der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen gerne diese Zwischentöne beschreiben wollte. Also der Protagonistin, die hat erstmal keinen Kinderwunsch und der kommt dann, als sie jemanden kennengelernt, in den sie sich sehr verliebt. Und als das dann nicht geht und sie dann ungewollt schwanger wird, aus einer anderen Konstellation heraus, jetzt muss man jetzt auch gar nicht alles im Detail schon verraten, in Anführungszeichen, aus dieser Konstellation heraus dann schwanger zu werden, was eigentlich ja dem Wunsch entspricht, aber eben trotzdem nicht das ist, was sie in dem Moment will. Und dann hin und her überlegen zu müssen, was mache ich jetzt? Und bevor sie dann die Entscheidung wirklich treffen muss, abzutreiben, ist richtig, da kommt es dann zu der Fehlgeburt. Und das macht sie dann aber auch nicht froh. Ich kann mir vorstellen, dass eine Abtreibung eventuell auch manchmal nicht froh macht, aber das ist dann trotzdem so eine selbstgewählte Entscheidung. Und so wie viele Betroffene das berichten, kann man dann vielleicht danach noch mal mehr darüber nachdenken. Aber ich fand in dem Moment so ein bisschen interessant, was passiert, wenn es einem dann wieder aus der Hand genommen wird zum zweiten Mal und dann eigentlich alles so ist, wie man sich ursprünglich wollte, nämlich nicht das Kind von dem Mann, mit dem man es nicht haben wollte. Und dann ist es aber auch nicht gut, weil es war eben doch was, ne, eine Fehlgeburt, und das hat einen irgendwie belastet. Also mir ging es da eher so ein bisschen um diese Zwischentöne, und das hat sich, wie es manchmal so ist mit diesen Geschichten, dann so ein bisschen hineingeschrieben. Wie auch die Liebesgeschichte, diese bisschen klischeehafte Liebesgeschichte, wo sich die Assistenzärztin dann doch in den Oberarzt verliebt. Das war gar nicht angedacht, aber die wollte dann irgendwie so geschrieben werden.
Okay. Also bei der Abtreibung war irgendwie so mein Impuls natürlich jetzt so aus der Sicht der Medizinjournalistin. Das Thema treibt uns natürlich schon länger um. Die Fakten ja sind ja klar. Also es gibt immer weniger Kliniken und Ärztinnen und Ärzte, die das überhaupt anbieten wollen, auch aufgrund der aktuellen Gesetzeslage. Und ich habe irgendwie, als es dann so anfing und dieses Thema Abtreibung in dem Buch dann angesprochen wurde, dachte ich, das finde ich jetzt mal super, dass da eine Protagonistin ist, die sich dafür entscheidet und das quasi so offen kommuniziert wird, offen besprochen wird, also auch das Gespräch zwischen ihr und der Ärztin. Und dann kam es irgendwie zu so einem Ausweg, wo man sich dann denkt, okay, jetzt muss die Entscheidung doch nicht getroffen werden. Aber
man hätte das auch anders schreiben können. Mich hatte tatsächlich mehr das andere beschäftigt, dass Dinge passieren, die man nicht plant, die einem aus der Hand genommen werden, mit denen man dann irgendwie seinen Frieden machen muss, ohne dass man sie wirklich selber bestimmt hat. Das fand ich so als Punkt interessanter. Und das ist richtig, dass jetzt gerade besonders viel auch über das Thema gesprochen wird, zum Glück, und dass ich da ja auch was tun muss. Aber das war nicht mein Anliegen. Also da müsste vielleicht dann jemand noch mal ein anderes Buch schreiben, wo genau dann sich jemand in dieser Situation auch mit den technischen Details vielleicht auch noch mal, jetzt nicht unbedingt der Abtreibung selber, aber auch der Organisation auseinandersetzt. Für mich führte das dann so ein bisschen weg, ja, von der Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. Und die Liebesgeschichte ist ja schon auch nur so ein bisschen Nebenschauplatz, wie es ja auch auf dem Buch vorne heißt, das ist kein Arztroman, weil es ja eigentlich wirklich um die medizinische Arbeit, jetzt speziell in dem Fall in der Rettungsstelle, geht und die Belastungen, die Protagonistin und ihre Kolleginnen und Kolleginnen da, denen die da ausgesetzt ist. Und da hatte ich das Gefühl, dass das nochmal einen zu großen Schauplatz mit aufmacht. Und deswegen fand ich das stimmiger so rum, aber ich sehe schon, das muss praktisch wie in diesen Büchern, wo man dann immer nicht fertig liest und so, lesen sie weiter auf Seite 100 und dann geht ein anderes Ende, könnte man sozusagen weiterschreiben. Und dann würde man wissen, was passiert, wenn sie abgetrieben hätte.
Ja. Du hast es gerade selber als Klischee bezeichnet, diese Beziehung zwischen Assistenzärztin und Oberarzt. Ist es denn überhaupt ein Klischee oder gibt es tatsächlich unter dem Klinikpersonal, das ja auch sehr viel Zeit miteinander verbringt, viele Beziehungen, Affären, Freundschaften? Also ich weiß gar nicht, ist es überhaupt ein Klischee?
Nee, ich glaube, also das, was ich als klischeehaft benannt habe und wo dann auch so ein bisschen dieses mit dem Kein-Arzt-Roman, dieses Spiel mit dem Genre kam, das bezieht sich eigentlich auf das Machtgefälle, was es ja auch zwischen Oberarzt und Assistenzärztin gibt. Nicht so massiv vielleicht wie früher, weil je nachdem, wie man da fachlich aufgestellt ist, ist es manchmal trennen einen da auch nur wenige Jahre und ein kleiner Karrieresprung. Aber es ist trotzdem so, wenn einer den Dienstplan macht oder weisungsbefugt ist dem anderen, kann es zu Spannungsfeldern kommen. Und das war eher das, was ich als klischeehaft empfunden habe, was auch so ein bisschen andockt an dieses Krankenschwester-Oberarzt oder halt Assistenzärztin-Oberarzt. Ansonsten ist es, denke ich, in der Medizin wie in allen Bereichen, wo die Menschen viel, viel Zeit miteinander verbringen und da vielleicht nochmal speziell, weil die das oft unter so extremen Umständen tun, dieses Zeit miteinander verbringen, da kommt es einfach häufig dazu, dass sich auch intensive menschliche Beziehungen entwickeln und wie du gesagt hast, Freundschaften und aber auch natürlich Liebesgeschichten, Affären, je nachdem, wie halt die Umstände jeweils sind.
Wie haben denn, du hast vorher schon gesagt oder so ein bisschen erzählt, wie Leute auch grundsätzlich auf diese Themen reagiert haben. Wie waren denn die Reaktionen von Medizinerinnen auf dieses Buch, also von Personen, die selbst dieses System kennen?
Also das ist eigentlich die Gruppe von Menschen, die am durchgängigsten positiv rezensiert hat, sage ich jetzt mal, und eigentlich überwiegend gesagt hat, ja, genau so ist es. Das sind natürlich auch die Leute, die irgendwie wissen, wo jetzt die Übertreibung nochmal so aus dem satirischen Gesichtspunkt heraus das Ganze nochmal so auf die Spitze treibt und wo es wirklich einfach so ist. Ich hatte häufig das Gefühl, dass Menschen, denen das ganze Setting fremd ist, dass die so ein bisschen schwanken zwischen, oh Gott, hoffentlich ist es nicht wirklich so und ja, wahrscheinlich ist es wirklich so und ich möchte da nie wieder hin. Ja, das Feedback von Kolleginnen, die sich natürlich dann auch für mich gefreut haben oder Freundinnen, die auch medizinisch tätig sind, war überwiegend ja schön, dass das jemand geschrieben hat und genauso absurd und kaum vorstellbar sind oft dann die Verhältnisse.
Gab es diese positiven Reaktionen sowohl von Männern als auch von Frauen und gab es sie sowohl von jungen als auch von älteren Kolleginnen oder gab es da Unterschiede?
Da müsste man jetzt mal so eine Studie anstellen. Also prinzipiell ja, von männlichen wie weiblichen Kollegen, Kolleginnen. Allerdings ist es ja so, dass Frauen insgesamt mehr zu lesen scheinen und dass man, das hatte man irgendwann mal, hatte mir irgendwie mal mein Lektor gesagt, eigentlich mit so einer Leseverteilung von 70% Frauen zu 30% Männern überhaupt rechnet. Und jetzt hat das Thema ja auch so ein paar frauenspezifische Themen in Anführungszeichen. Insofern dürfte sich das da, das dürfte durchaus stimmen. Aber auch die Männer, die das Buch gelesen haben, fanden es gut. Und ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen so eine Altersfrage ist. So von älteren Kollegen, Kolleginnen hatte ich dann manchmal noch so gehört, naja, das sind jetzt schon eher so diese Themen, die einen als jüngere Frau eben auch beschäftigen. Und oft hieß es aber, nee, aber mich hat's ja früher auch mal beschäftigt. Und ich glaube, gerade Frauen, die jetzt noch ein bisschen älter sind als ich, die ja auch diesen Weg durchlaufen haben, der ja noch schwieriger war, als er es jetzt immer noch ist, die fühlen sich, denke ich, auch oder haben sich häufig auch abgeholt gefühlt durch genau diesen Hinweis darauf, dass man eben immer noch mit diesen Vorurteilen, diesen Stereotypen zu kämpfen hat. Mhm. Und den Älteren ging es ein bisschen zu häufig um Sex. Das habe ich 2-3 Mal gehört, da war ich überrascht, weil es gibt ja wirklich nur ganz wenige Sexszenen. Also aber das ist vielleicht auch sowas, wo man es dann, je nachdem, wie wichtig das Thema gerade für einen ist, jetzt nicht mehr so ausführlich oder eben nicht ausführlich lesen möchte.
Ich frage so nach, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass Menschen in der Medizin, die etwas älter sind, der Meinung sind, dass das Probleme sind, quasi die nicht weg sind, aber die sich doch sehr verbessert haben. Und dann manchmal so das Gefühl entsteht, die Dringlichkeit dieser Probleme wäre nicht so groß, wie die, die sie gerade erleben, adressieren. Also ist das auch das, was du gehört hast im Sinne von, um es jetzt verkürzt zu sagen, so schlimm ist es doch jetzt wirklich nicht mehr?
Ja, das habe ich auch mal gehört. Auch mal von, jetzt war mir nicht bekannt, aber so als Rückmeldung von einer Kolumne, die ich in der Berliner Ärzte Kammerzeitschrift eben geschrieben hatte. Da wusste ich jetzt, ich wusste jetzt nicht genau, ob es Frauen oder Männer waren, aber es war wohl beiderlei Geschlechtes und eher die ältere Generation, die gesagt haben, Quatsch, es ist alles gar nicht mehr so. Das war vor 30 Jahren so. Und da musste ich dann ganz eindeutig widersprechen, weil ich es eben anders erlebt habe und weil ich auch viele Geschichten von anderen Betroffenen kenne. Und ich habe auch bei euch im Podcast ja auch ein bisschen schon gehört. Und da gibt es ja auch wirklich viele Frauen, die jetzt auch nicht alle 90 sind, die die gleichen Geschichten erzählen. Insofern, ja, das habe ich auch gehört und es wundert mich auch. Vielleicht ist es so das Wunschdenken oder wenn man merkt, naja, ein bisschen besser ist es vielleicht geworden. Denkt doch mal darüber nach, was wir alles mitgemacht haben. Aber das fand ich schon immer problematisch, dass man irgendwie anstatt noch Besseres für die Menschen nach einem erkämpfen zu wollen, dann sagt so, ja, guck mal, wie schlecht wir es hatten und da könnt ihr ja noch froh sein. So kommt man ja wirklich nicht weiter.
Ja. Ich hatte ja vorher schon angedeutet, dass ich gerne nochmal auf das Thema Humor eingehen würde als Bewältigungsstrategie, glaube ich, dass es ist. Also ich habe in den Fußnoten an der einen oder anderen Stelle einen Kollegen wiedererkannt, der mit mir eng zusammenarbeitet und der das Medizinsystem auch kennt, hat auch eine Facharztausbildung gemacht. Und der diesen Ton, der teilweise in den Fußnoten da ist, auch an den Tag legt manchmal. Also so diesen trockenen Humor, dieses teilweise auch sarkastische. Also ist Humor tatsächlich oder schwarzer Humor, Sarkasmus, trockener Humor irgendwie was, was einem hilft, in diesem Klinikalltag besser klarzukommen? Also die Perspektive irgendwie ein bisschen anders zu setzen?
Ich glaube schon. Also für mich auf jeden Fall. Ich glaube, es ist was Persönliches, weil ich kenne auch viele humorlose Kollegen und Kolleginnen, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass das deren Mittel ist, mit irgendwelchen besonderen Situationen umzugehen. Aber ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen, die Humor auch als das benutzen, als was ich es sehe, als Hilfe mit sich zu distanzieren, so ein bisschen von bedrohlichen Situationen oder sagen wir so, bedrohliche Situationen etwas weniger bedrohlich wirken zu lassen. Und da muss man vielleicht schon nochmal dazu sagen, es gibt ja in der Medizin wirklich ganz, ganz viele Momente, die überhaupt nicht witzig sind und die dramatisch sind und traurig und ganz ernst, wo niemand weder davor noch währenddessen noch danach drauf käme, darüber zu lachen. Und das gibt es ja sowieso. Aber dann gibt es eben diese ganzen Absurditäten, die entstehen, wenn auch irgendwie Fehler im System oder irgendwelche seltsamen Abläufe, die nicht gut organisiert sind, wenn die irgendwie zusammentreffen mit einem lustigen Zufall und einem Beschwerdebild, was irgendwie, ja, was nicht ganz eindeutig ist. Also es gibt diese Momente, wo es lustig und komisch wird und die als solche dann auch zu erkennen, das kann für dich schon erleichtern. Und im Idealfall schmunzelt man so ein bisschen gemeinsam, also auf beiden Seiten des Bettes. Und
also ich finde ja tatsächlich, dass in diesen Fußnoten auch das ein oder andere ernste Thema, also jetzt zum Beispiel hier habe ich ein Zitat zum Thema Außenlieger. Ja. Außenlieger sind der Endgegner ärztlicher Stationstätigkeit. Bei Bettenknappheit haben die Abteilungen die Möglichkeit, PatientInnen vorübergehend auf einer anderen Station unterzubringen. Leider muss man für jede versehentlich nicht gestellte Frage einmal quer durchs Haus. Auch Banalitäten wie Blutentnahme geraten zur Tücke. Also eigentlich ist es ja was, wo man als Patient jetzt nicht unbedingt lachen würde. Aber es ist trotzdem so aufbereitet, dass man, also jetzt ich auch als aus PatientInnen-Sicht, schmunzeln muss.
Ja, das freut mich sehr. Und das war natürlich auch das Ziel. Also was überhaupt nicht mein Anliegen war, und das wurde mir auch jetzt von keiner Seite irgendwie wiedergespiegelt, ist, dass ich irgendwie über die Leute lachen möchte, weil das wäre ja katastrophal. Und ich bin ja selber auch Patientin und nicht immer nur Ärztin auf der anderen Seite des Bettes. Und selbst wenn nicht, also das ist niemals Ziel gewesen. Es war eher so das Ziel, und es scheint mir gelungen zu sein, wenn du auch gelacht hast, obwohl du nicht die Außenliga selber betreuen musstest als Ärztin, dass man über eben so einen Fehler im System, wie ich vorher schon gesagt habe, gemeinsam lacht, beziehungsweise sich nochmal anschaut, warum das eigentlich nicht stimmt, weil es wird ja keine zusätzliche Zeit zur Verfügung gestellt zur Betreuung der Patientinnen und Patienten, die auf anderen Stationen liegen. Und dann ist es tatsächlich so, man wird, ja, ob man jetzt medizinisch schlechter betreut wird, das sei mal dahingestellt, das muss man ja immer im Einzelfall auch sehen, aber es ist ein unglaublich größerer Mehraufwand und manchmal ist man da wirklich einfach noch 1-2 Stunden länger beschäftigt, weil man halt sozusagen noch so eine Nebenstation betreuen muss. Und ja, im Nachhinein kann man drüber schmunzeln, währenddessen eher nicht.
Ich habe die Fußnoten echt gerne gelesen. Ich habe da auch wahnsinnig viel gelernt, ehrlich gesagt, nochmal. Also ich wusste vorher nicht, dass es Außenliga gibt und schon gar nicht, was das bedeutet. Ja, also hat es dir auch viel Freude gemacht, diese Fußnoten zu schreiben? Irgendwie hat man den Eindruck.
Ja, tatsächlich ganz besonders viel Freude. Das hat sich zu so einem Nebenschauplatz entwickelt, den ich immer wieder gerne auch aufgesucht habe. Und ich hatte immer so ein bisschen meine Schwester im Hinterkopf, die hat gar nichts mit Medizin zu tun, die ist Lehrerin und die hat überhaupt kein Interesse für medizinische Zusammenhänge. Also die schaltet nach ungefähr einem Satz ab. Und manchmal, wenn ich es aber schaffe, es gut und knackig auf den Punkt zu bringen und so einen witzigen Vergleich noch fallen zu lassen, dann hört sie mir ein bisschen länger zu. Und die hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf und die fand die Fußnoten auch gut. Also das hat geklappt.
Würdest du eigentlich jemand, der jetzt am Anfang dieser medizinischen Laufbahn steht, also zum Beispiel jetzt im Studium steckt, würdest du sagen, der oder diejenige sollte das Buch lesen, um zu wissen, was auf sie oder ihn zukommt? Oder würdest du sagen, lieber nicht lesen, damit man nicht so genau weiß, was da auf einen zukommt?
Ich würde sagen, auf jeden Fall lesen, weil man dann ja auch schon so ein bisschen spürt, dass das Menschen gibt, die vielleicht mit ähnlichen Problemen gekämpft haben oder noch kämpfen, wie man selber dann haben wird, oder die einen ähnlichen, vielleicht eben durch Humor so ein bisschen entspannteren Blick auf gewisse Zusammenhänge bekommen haben und man sich dann vielleicht nicht so alleine fühlt, weil das System ändert sich ja jetzt nicht für einen in den 3 Jahren, in denen man vielleicht noch fertig studiert. Aber ich hätte jetzt keine Sorge, dass man sich davon irgendwie abschrecken lässt, weil was man ja schon auch trotzdem irgendwie spürt, ist, dass der Beruf eigentlich ein sehr schöner ist und dass es einfach vor allem gewisse Gegebenheiten in diesem System sind, die es nicht sind. Und wo wären wir denn, wenn wir nicht immer wieder neu die Hoffnung hätten, dass man da auch noch was verändern und verbessern kann? Und mein Gefühl ist, dass man sowieso als junger Mensch mit einem Berufswunsch idealerweise ein bisschen beratungsresistent ist und das macht, wohin es einen irgendwie zieht. Und natürlich dann hofft, dass es auch im Beruf noch für einen taugt. Also ich würde es empfehlen und hoffen, dass ich richtig liege und man nicht deswegen dann nicht mehr studieren möchte oder so.
Stayin' Alive ist natürlich ein doppeldeutiger Titel, wenn es um den Rettungsdienst, die Notaufnahme geht. Was würdest du denn so rückblickend auf deine Erfahrung sagen? Was war deine wichtigste Überlebensstrategie in dieser Zeit?
Also in dieser Rettungsstellenzeit, wo ich auch im Schichtdienst war, da war es tatsächlich das Team vor Ort. Also da ging es mir ähnlich wie der Protagonistin und wie, glaube ich, vielen, dass sich das Privatleben so auf ganz, ganz wenige Stunden reduziert, wo man dann zu Hause einkauft, schläft und vielleicht mal kurz die Eltern trifft oder irgendwie Familienangehörige oder mal eine, ja, also man kann oft wenig nebenher machen und da ist dann das Team ganz wichtig und das waren immer die Momente, wo das viel Halt gegeben hat. Also das glaube ich auf jeden Fall, das hat mir geholfen. Und dann, ja, um nochmal auf den Humor zurückzukommen, der schon auch, dass man dann zumindest, wenn man dann danach irgendwie so einen Tag Revue passieren lässt mit jemandem in der Umkleide oder so, dass man da auf jeden Fall ja gemeinsam darüber lacht, dass man jetzt wieder 2 Überstunden gemacht hat. Also ja, so richtig gelacht hat man eigentlich auch nicht, aber ja doch, Team und Humor, denke ich.
Hast du schon die Story für eine Fortsetzung im Kopf?
Ja, da habe ich schon Dinge im Kopf. Das ist auf jeden Fall geplant.
Wir freuen uns. Du willst jetzt sicher nichts spoilern, aber
Ich will und kann gar nichts spoilern, aber ja, ich freue mich, wenn du dich freust.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier meine Gästin warst und sag danke für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Das war sie. Die letzte Folge von Frau Doktor übernehmen Sie für 2025. Wir hören uns, wenn ihr Lust habt, und ich hoffe sehr, dass ihr Lust habt, wieder im Januar, genauer gesagt am 5. Januar mit einer neuen Folge. Und bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten und eine besinnliche Zeit.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.